Das erste Buch Mose mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby. Kapitel 19 bis 21. Kapitel 19. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, und Lot saß im Tore Sodoms. Und als Lot sie sah, stand er auf ihnen entgegen und beugte sich nieder mit dem Angesicht zur Erde. Und er sprach: Ach, siehe, meine Herren, kehret doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und waschet eure Füße, und ihr machet euch früh auf und gehet eures Weges. Aber sie sprachen: Nein, sondern wir wollen auf dem Platze übernachten. Und er drang sehr in sie, und sie kehrten bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, und er backte ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom Jüngling bis zum Greise, das ganze Volk insgesamt. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Und Lot trat zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu, und er sprach: Tut doch nicht übel, meine Brüder. Siehe doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Lasst sie mich doch zu euch herausbringen und tut ihnen, wie es gut in euren Augen. Allein diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Aber sie sprachen: Zurück da! Und sie sprachen: Der eine da ist gekommen, als Fremdling hier zu weilen, und will den Richter machen. Nun, wir wollen dir Ärger tun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und traten herzu, die Tür zu erbrechen. Und die Männer streckten ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus und verschlossen die Tür. Und die Männer, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit, vom Kleinsten bis zum Größten, und sie wurden müde, den Eingang zu finden. Und die Männer sprachen zu Lot: Wenn du noch hier hast, einen Eidam und deine Söhne und deine Töchter, und wenn irgend du in der Stadt hast, führe hinaus aus diesem Orte. Denn wir wollen diesen Ort verderben, weil ihr Geschrei groß geworden ist vor Jehova. Und Jehova hat uns gesandt, die Stadt zu verderben. Und Lot ging hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter genommen hatten, und sprach: Machet euch auf, gehet aus diesem Orte, denn Jehova will die Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Und so wie die Morgenröte aufging, da drangen die Engel in Lot und sprachen: Mache dich auf, nimm dein Weib und deine zwei Töchter, die vorhanden sind, damit du nicht weggerafft werdest in der Ungerechtigkeit der Stadt. Und als er zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seines Weibes und die Hand seiner zwei Töchter, weil Jehova sich seiner erbarmte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie hinausgeführt hatten ins Freie, da sprach er: Rette dich um deines Lebens willen. Sieh nicht hinter dich und bleibe nicht stehen in der ganzen Ebene. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft werdest. Und Lot sprach zu ihnen: Nicht doch, Herr. Siehe doch, dein Knecht hat Gnade gefunden in deinen Augen, und du hast deine Güte groß gemacht, die du an mir erwiesen hast, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es möchte mich das Unglück erhaschen, dass ich stürbe. Siehe doch, diese Stadt ist nahe, um dahin zu fliehen, und sie ist klein. Lass mich doch dahin mich retten, ist sie nicht klein, damit meine Seele am Leben bleibe. Und er sprach zu ihm: Siehe, auch in diesem Stücke habe ich dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher hat man der Stadt den Namen Zoar gegeben. Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot in Zoar ankam. Und Jehova ließ auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen, von Jehova aus dem Himmel. Und er kehrte diese Städte um, und die ganze Ebene und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Und sein Weib sah sich hinter ihm um und ward zu einer Salzsäule. Und Abraham machte sich des Morgens früh auf an den Ort, wo er vor Jehova gestanden hatte. Und er blickte hin nach Sodom und Gomorra und nach dem ganzen Lande der Ebene. Und er sah, und siehe, ein Rauch stieg auf von der Erde, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene verderbte, da gedachte Gott des Abrahams und entsandte Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in welchen Lot gewohnt hatte. Und Lot zog hinauf von Zoar und wohnte im Gebirge, und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren, unser Vater ist alt, und kein Mann ist im Lande, um zu uns einzugehen, nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Samen am Leben erhalten. Und sie gaben ihrem Vater Wein zu trinken in selbiger Nacht, und die Erstgeborene ging hinein und lag bei ihrem Vater. Und er wusste weder um ihr Niederlegen noch um ihr Aufstehen. Und es geschah am Morgen, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren, siehe, ich habe gestern Nacht bei meinem Vater gelegen, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben und gehe hinein, liege bei ihm, damit wir von unserem Vater Samen am Leben erhalten. Und sie gaben auch in selbiger Nacht ihrem Vater Wein zu trinken, und die Jüngere stand auf und lag bei ihm. Und er wusste weder um ihr Niederlegen noch um ihr Aufstehen. Und die beiden Töchter Lots wurden schwanger von ihrem Vater. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Moab. Dieser ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ben-Ammi. Dieser ist der Vater der Kinder Ammon bis auf diesen Tag. Kapitel 20. Und Abraham brach auf von dannen nach dem Lande des Südens und wohnte zwischen Kades und Sur und erhielt sich auf zu Gerar. Und Abraham sagte von Sarah, seinem Weibe, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech in einem Traume der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes, wegen des Weibes, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Eheweib. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht, und er sprach, Herr, willst du auch eine gerechte Nation töten? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich dies getan. Und Gott sprach zu ihm im Traume, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib das Weib des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, und du wirst am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewisslich sterben wirst, du und alles, was dein ist. Und Abimelech stand des Morgens früh auf und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren, und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, was hast du uns angetan, und was habe ich wider dich gesündigt, dass du über mich und über mein Reich eine große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden sollten, hast du mir angetan. Und Abimelech sprach zu Abraham, was hast du beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich töten um meines Weibes willen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter, und sie ist mein Weib geworden. Und es geschah, als Gott mich wandern ließ aus meines Vaters Hause, da sprach ich zu ihr, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest an jedem Orte, wohin wir kommen werden. Sage von mir, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Kleinvieh und Kinder und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham, und er gab ihm Sarah sein Weib zurück. Und Abimelech sprach, siehe, mein Land ist vor dir, wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sprach er, siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silbersäckel gegeben. Siehe, das sei dir eine Augendecke vor allen, die bei dir sind, und in Bezug auf alles ist die Sache rechtlich geschlichtet. Und Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech und sein Weib und seine Mägde, so dass sie gebaren. Denn Jehova hatte um Saras, des Weibes Abrahams, willen jeden Mutterleib im Hause Abimelechs gänzlich verschlossen. Kapitel 21. Und Jehova suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und Jehova tat der Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, von welcher Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohne, der ihm geboren worden, welchen Sarah ihm gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet, jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Und sie sprach, wer hätte Abraham gesagt, Sarah säugt Söhne, denn ich habe ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Und das Kind wuchs und ward entwöhnt, und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah gab den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie dem Abraham geboren hatte, spotten. Und sie sprach zu Abraham, treibe diese Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohne, mit Isaak. Und die Sache war sehr übel in den Augen Abrahams um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Was immer Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Same ist. Und Abraham stand des Morgens früh auf, und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser, und gab es der Hagar, indem er es auf ihre Schulter legte, und er gab ihr den Knaben und entließ sie. Und sie ging hin und irrte umher in der Wüste von Beerseba. Und als das Wasser im Schlauche ausging, da warf sie das Kind unter einen der Sträucher. Und sie ging hin und setzte sich gegenüber, einen Bogenschuss weit, denn sie sprach, dass ich das Sterben des Kindes nicht ansehe. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Und Gott hörte die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Knaben gehört, da, wo er ist. Stehe auf, nimm den Knaben und fasse ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen, und sie sah einen Wasserbrunnen, und sie ging hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben, und er wuchs heran, und er wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm ein Weib aus dem Lande Ägypten. Und es geschah zu selbiger Zeit, da sprach Abimelech und Pikol, sein Heerobester, zu Abraham und sagte, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinem Sohne noch an meinem Enkel trüglich handeln wirst. Nach der Güte, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun und an dem Lande, in welchem du dich aufhältst. Und Abraham sprach, ich will schwören. Und Abraham stellte Abimelech zur Rede wegen eines Wasserbrunnens, den Abimelechs Knechte mit Gewalt genommen hatten. Und Abimelech sprach, ich weiß nicht, wer das getan hat. Weder hast du es mir berichtet, noch habe ich davon gehört, außer heute. Da nahm Abraham Kleinvieh und Rinder und gab sie Abimelech, und sie schlossen beide einen Bund. Und Abraham stellte sieben junge Schafe der Herde besonders. Und Abimelech sprach zu Abraham, was sollen diese sieben jungen Schafe, die du besonders gestellt hast? Und er sprach, die sieben jungen Schafe sollst du von meiner Hand annehmen, damit es mir zum Zeugnis sei, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher nannte man diesen Ort Beerseba, weil sie beide daselbst geschworen hatten. So schlossen sie einen Bund zu Beerseba. Und Abimelech machte sich auf und Pikol, sein Heeroberster, und sie kehrten in das Land der Philister zurück. Und Abraham pflanzte eine Tamariske zu Beerseba und rief daselbst den Namen Jehovas, des ewigen Gottes, an. Und Abraham hielt sich eine lange Zeit auf im Lande der Philister. Im folgenden Kapitel wird Lot selbst unten in der Niederung dieser Welt, die er, wie auch die Juden, erwählt hatte, wegen seiner Verbindung mit dem himmlischen Menschen, dem Verwahrer der Ratschlüsse und der Weisheit Gottes, der sich auch verwendet, Kraft der Vorsehung, errettet. Er geht aber durch die Trübsal und erleidet den Verlust von allem, um deswillen er die himmlischen Bedingungen abgelehnt und die Erde gesucht hatte, da er ebenso unwissend war in Bezug auf das Gericht wie auf den himmlischen Schatz. Solcher Art ist die Stellung des Volkes des Glaubens, wenn es in der Welt des Gerichts versinkt. Bald der Ungewissenheit des Unglaubens vor der Tatsache des sichtbaren Gerichts preisgegeben, sucht er seine Zuflucht an dem Orte der Segnung Abrahams, wohin er vordem zu fliehen und sich fürchtete und den er früher für die Annehmlichkeiten der gut bewässerten Ebene verlassen hatte. Er befindet sich aber in elender Finsternis, und er ist der Vater eines beständigen Dornes für das Volk Gottes. Dieser letzte Teil wird nur historisch wiedergegeben, damit Israel den Ursprung Moabs und Ammons kennen sollte, und er liefert einen allgemeinen Grundsatz für alle Zeiten. So hatte der Glaube seinen Platz, und die Welt war gerichtet worden. So wird es in den Tagen des Sohnes des Menschen sein. Hier ist der Erbe aber noch nicht tatsächlich eingeführt, sondern er wird erwartet und der Pfad des Glaubens, bis er kommt, oder das Gegenteil, wird geschildert. In den Kapiteln im ersten Buch Mose, Kapitel 20 und 21, haben wir die Frage des Erben und des Pfades des Glaubens von einem anderen Blickpunkt aus. Abraham verleugnet seine Beziehung zu seinem Weibe, was selbst die Welt ihm vorwirft, die besser weiß als er, was sie sein sollte. Gott in seiner Treue bewahrt jedoch stets seine Verheißungen, und er richtet dasjenige, was sich mit dir abgibt, um die es geht. Der Erbe der Verheißung wird geboren, und der Erbe nach dem Fleische, der Sohn der Magd oder des Gesetzes, wird vollständig verworfen. Jetzt tadelt Abraham die Mächtigen der Erde, von denen er vordem seine Beziehung zu seinem Weibe verleugnet hatte. Diese zwei Kapitel müssen aber etwas mehr erläutert werden. Ähnlich wie da, als Abraham nach Ägypten hinabzog, wirkte der Unglaube in Bezug auf den Pfad, auf den er durch die Gnade berufen worden war, die wie immer in Bezug darauf erwiesen war, dass er in der Trautheit der Beziehung wandeln sollte, in die Gott ihn hineingestellt hatte. In den Vorbildern wird dies im Weibe zum Ausdruck gebracht. Hier ist Sarah, das Weib Abrahams, die Mutter des Erben der Welt, der Verheißung gemäß und für Abraham gemäß der Hoffnung der Kirche, wie wir ja gesehen haben, obwohl Israel das Gefäß dem Fleische nach wäre. Diese Stellung verleugnet er. Sarah ist wieder seine Schwester. Dies war schlimmer als zuvor, denn für den Glauben war sie die Mutter des Erben der Welt. Abimelech war im Unrecht, er handelte aus Selbstgefälligkeit, aber er tat es unbewusst. Vor Gott war die Lage Abrahams falscher als die des anderen. Gott warnt Abimelech und bewahrt Sarah, die Abrahams Mangel an Glauben mit der Welt verbunden hatte, durch seine eigene Macht. Abimelech gibt sie zurück, aber mit dem scharfen Vorwurf für die Kirche, wie sie hier sinnbildlich gesehen wird, dass wenigstens sie ihre eigene Beziehung zu Christo hätte kennen sollen. Im Allgemeinen aber war Abraham am Orte des Glaubens und der Segnung und als Prophet Gottes, dem niemand Übels tun dürfte, bittet er für den fehlerhaften Abimelech, denn hier ist alles Gnade. Man sollte hier noch einen Punkt bemerken, dass dies eine Übereinkunft des Unglaubens war, als er anfangs aus dem Hause seines Vaters auszog. Sobald wirkte der Keim des Unglaubens bei den Berufenen der Verheißung. Gott hält aber das göttliche Recht auf die Treue der Kirche allezeit aufrecht. Nun aber ist der Erbe geboren, der Erbe der Verheißung. Das bewirkt nicht nur einen für den Glauben erkennbaren Unterschied, sondern der Erbe, der Magd wird, was das Erbe betrifft, ganz und gar ausgestoßen. Historisch wird er der Verheißung Gottes gemäß bewahrt, ein Sinnbild des gesetzlichen Israels, was aber irgendeinen Teil des Erbes betrifft, so wird er völlig verstoßen. Und weiter, hier fürchtet Abraham nicht mehr den Fürsten dieser Welt, sondern er tadelt ihn. Nun, wo der Erbe gekommen ist, hat er die Welt wie auch die himmlische Gemeinschaft und die Welt gibt zu, dass Gott in allen Dingen mit ihm ist. Deshalb ist der Eidesbrunnen Beerseba das Zeugnis für das Recht Abrahams in der Welt und für die Anerkennung Abimelechs, dass Gott mit ihm ist. Dem Eide und der Anerkennung seines Anrechts durch die Welt entsprechend, pflanzt er eine Tamariske, nimmt die Erde in Besitz und betet an. Er ruft den Namen des ewigen Gottes an, den Namen dessen, der einst Israel verheißen und niemals von seinem Vorsatz abgelassen hatte, und der jetzt das, was seinem Mund gesprochen, auf Erden vollbracht hatte. Es ist wohl nicht ein so gesegnetes Teil wie der himmlische Umgang und das Besitztum des Glaubens, sondern ein Beweis der unwandelbaren Treue Gottes, der die Verheißungen gegeben hatte. Dem Vorbild nach weilt Abraham jetzt dort, wo die Macht der Welt gewesen war. Dieser Ort wird Israel buchstäblich gehören. Wir aber, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist, haben dies in einer höheren und besseren Weise. Es war das Unterpfand dessen, was sein sollte und sein wird. Unsere Hoffnung ist in den Himmel, wohin Christus gegangen ist, verlegt worden. Wir herrschen dort aber auf eine bessere Weise.